Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Friedrich Küppersbusch, Kolumnist, Kommentator und Fernsehproduzent als Geschäftsführer von Pro Bono. Schönen guten Tag, herzlich willkommen im Studio.
Hallo, guten Tag, Herr Frenzel.
Kennen Sie die Marmeladenoma?
Puh. Im 2013er Wahlkampf hat eine Sozialdemokratin aus Süddeutschland mit einem Marmeladenrezept Werbung gemacht. Die werden Sie jetzt nicht machen.
Nee. Ich glaube, obwohl, jetzt weiß ich es nicht genau. Ja, aber ich glaube, sie ist es nicht. Ich meine eine unglaublich erfolgreiche YouTuberin, die ich allerdings bis heute Morgen auch nicht kannte. Jahrgang, das ist jetzt interessant, Jahrgang 1931, liest normalerweise Märchen vor im Netz und hat damit ein großes Publikum. Und jetzt macht sie auch mit dem großen Kritikreigen an Annegret Kramp-Karrenbauer gemeinsam mit jemandem, der sich Herr Newstime nennt.
Wir müssen darauf in irgendeiner Art und Weise reagieren und das machen wir auch. Ich habe mich mit der lieben Marmeladenoma zusammengesetzt und wir haben nun gemeinsam eine Petition mit dem Titel Keine Zensur unserer Meinungsfreiheit durch analoge Regelungen Frau Kramp-Karrenbauer gestartet.
Wir gegen Zensur, so heißt der Aufruf, der im Internet zu finden ist, der vor allem eins zeigt, die Aufregung ist nach wie vor ganz groß um diese Worte der CDU-Chefin. Man müsse über Regeln nachdenken, wenn YouTuber und andere Netzgrößen auf einmal Wahlkampf machen. Herr Küppersbusch, wie ist denn Ihr Tagesgefühl? Ist das eher aufgeregt oder eher so im Analysemodus?
Das ist ganz typisch, dass jetzt The Long Tail kommt, also dass der dicke Wumms, der Shit oder jetzt offenbar Jamstorm, der da losgeht, in viele Verästelungen, Veräderungen geht und hoffentlich auch etwas gebiert. Also durchaus schon eine Debatte darüber, wie ist denn bitte das Verhältnis zwischen Bürgerinnen und Bürgern, als solche würde ich jetzt erstmal die YouTuber mehrheitlich verstehen, und der Politik, und wann findet ihr eigentlich mal Begriffe, die ihr gegenseitig versteht? Mhm. Am Ende ist ja deutsche Meisterschaften im Aneinander vorbeireden.
Auf ziemlich hartem Wege dürfte Annegret Kramp-Karrenbauer gemerkt haben, was Worte wiegen, wenn sie aus dem Mund einer CDU-Vorsitzenden kommen. Zensur ist der große Vorwurf, der ihr entgegenschlägt, ausgelöst alles durch ihre Worte. Man müsse über Regeln nachdenken, wie man mit, Zitat, Meinungsmache etwa von YouTubern umzugehen gedenkt. Im Aufruf zu der Online-Petition sagt Initiator Herr Newstime unter anderem das.
Annegret Kramp-Karrenbauer ist die Vorsitzende der größten Partei in ganz Europa und sie hat ganz gute Aussichten, auch irgendwann Bundeskanzlerin zu werden. Und sie hat aber ein Weltbild, was in keinerlei Verhältnismäßigkeit zu dem steht, wofür viele in den letzten Jahrzehnten gekämpft haben, nämlich dass man eben imstande ist, frei seine Meinung zu sagen, ohne dafür belangt zu werden.
Der Influencer, der YouTuber mit dem Alias Herr Newstime sagt das. Geht es auch eine Nummer kleiner? Das war so mein Gefühl. Wie geht es Ihnen, Friedrich Küppersbusch?
Naja, die CDU hat erst gar nicht geantwortet. Dann hat sie mit Philipp Amthor ein Ernsthaft-Video produziert. Da würde ich ja so Ibiza-mäßig Millionen bieten, um das mal sehen zu dürfen. Das wurde nicht abgenommen von der Parteivorsitzenden. Und dann hat sie diese eben zitierte höchst unglückliche, also wenn man es wohl mit ihr meint, Antwort gegeben. Die richtige Antwort der CDU wäre gewesen, liebe YouTuber, Respekt, dass ihr von eurem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch gemacht habt. Wir werden über eure Argumente nachdenken. Und übrigens, dieses Recht auf freie Meinungsäußerung verdankt ihr vielen Christdemokraten und Christdemokratinnen, die das ins Grundgesetz geschrieben haben. Guten Abend.
Mhm. Also, es gab ein paar Argumentationslinien in diese Richtung. Ne?
Eben nicht die von Kramp und auch keine, die von Respekt getragen war. Also im günstigsten Fall gab es doch jetzt dieses Verbindungslehrer, streichelt dem Musterschüler über den Kopf und sagt, wir wollen die jungen Leute ernst nehmen. Und der eigentliche Wumms, ich finde das Wunder ist, die nehmen Parteien ernst. Ich meine, wir reden hier über Leute, in den Videos ist eine junge Dame drin, die sieht aus wie Daisy Duck, das ist, glaube ich, die Botox-Expertin da, andere Gamer, Let's Player, Rezo selbst ist Musiker und ich glaube, wenn ich mich erinnere, es bedarf eines gewissen Mutes zu sagen, ich fange jetzt mal eine politische Debatte an, weil der halbe Schulhof findet das sehr uncool.
Ja.
Und diesen Mut zu respektieren, nicht gut zu finden, einfach nur zu sagen, hey, toll, wir sind euer Feind, dann können wir ja reden.
Mhm. Genau.
Da gibt die Bundeszentrale für politische Bildung jedes Jahr ein Vermögen aus. um diese bildungsfernen, politikfernen Zielgruppen zu erreichen. Es gab Fernsehformate Sido geht wählen, Jan und Klaas, es gab dieses Wahre Welle TV. Also einerseits gibt der Innenminister viel Geld aus, um Medienformen zu erfinden, wie man mit jungen Zielgruppen ins Gespräch kommen kann. Und dann melden die sich freiwillig und man tritt ihnen vor den Kopf.
Sie sagen, Sie nehmen die Parteien ernst, also die Kritiker jetzt, die 70 YouTuber, die da auch aufgetreten sind, Rezo verteidigt haben, die diesen Aufruf gestartet haben, nicht CDU zu wählen vor der Europawahl. Jetzt könnte man aber natürlich auch sagen, nehmen Sie denn Ihre Rolle ernst genug und zeigen Sie genug Verantwortung, wie Sie mit diesen Reichweiten, die Sie zum Beispiel durch Schminktipps oder Botox oder andere Sachen, ich will das jetzt nicht lächerlich ziehen, ne? Aber man merkt, es ja, sind andere Felder. Sind Sie sich dieser Verantwortung bewusst? Kleine Standortbestimmung meinerseits, nur damit das klar ist. Ich glaube, auch eine CDU-Vorsitzende sollte an einem Tag, an dem Tag nach einer verlorenen Wahl eine solche Aussage nicht treffen. Punkt. Gleichwohl, das, was sie gesagt hat, dass man über Regeln mal nachdenken solle, halte ich für wirklich bedenkenswert. Denn mit diesen Reichweiten erreicht man ja was. Und das setzt auch ein bisschen voraus, dass man Politik natürlich auch versteht und nicht erstmal nur aus dem Bauch heraus, aus dem Gefühl heraus argumentiert.
Also erstmal gibt es Regeln, auch bei YouTube. Das wird scharf kuratiert teilweise, was man da hochladen darf. Zweitens, wenn Herr Strobel, der Vize der CDU, sagt, das Internet ist kein rechtsfreier Raum, es ist eine Binse, da wird ein Eindruck erzeugt, der so nicht stimmt. Und drittens, das sind keine Journalisten, sondern das sind für mich erstmal mündige Bürgerinnen und Bürger, die sich mit ihren geeigneten Mitteln, und die können sie sich heute für 200 Euro bei Mediamarkt zusammenkaufen, zu Wort melden.
Mhm. Aber anders als früher standen die nicht an irgendeiner Ecke oder auf dem Schulhof, sondern haben jetzt Millionen Publikum. Und da fängt es ja an. Wir haben ja im Prinzip rechtliche Regelungen in der alten analogen Welt. Wie gehen wir damit um mit denen, die nicht nur die Nachbarn erreichen, sondern eben ein großes Publikum? Dafür gibt es Pressegesetzgebung. Dafür gibt es zum Beispiel das Recht auf Gegendarstellung. Wir haben jetzt gerade diesen kleinen Auszug da gehört von Herrn Newstime. Herrn Newstime müsste ich jetzt sozusagen richtig deklinieren. Und der sagt da zum Beispiel, die CDU ist die größte Partei Europas. Ja, nee, ist sie nicht. Also mitgliederstärkste Partei in Deutschland, zumindest ist die SPD. Vom Wahlergebnis jetzt bei der Europawahl war die CDU auch nicht die erfolgreichste. Das ist jetzt eine Kleinigkeit, ich will da jetzt nicht spitzfindig sein, aber da fängt es ja schon an. Und wenn man bei dem Ursprungsvideo von Rezo ausgeht, da gab es auch Sachen, da könnte man wirklich als CDU sagen, nein, das ist falsch.
Ja, und es gibt Sachen, wo man sagen kann, ey, okay, wir denken drüber nach. Also ich finde auch sehr beeindruckend, dass da junge Leute, die offenbar von ihrem beruflichen oder Neigungshintergrund bisher mit Politik nicht viel zu tun hatten, all diese Dinge sich nochmal anschauen, die zum Beispiel wir als Journalisten schon lange kennen und wo wir sagen müssen, hey, wir haben uns da dran gewöhnt. Wir wussten das irgendwie auch mit Rammstein und dass die Amerikaner ihre Drohnen, mit denen sie völkerrechtswidrige Morde begehen, über Rammstein steuern. Nur wir haben uns dran gewöhnt. Also das ist für mich noch so 50-50.
Also ich meine, das ist so ein bisschen so der Zynismus der ausgebufften Politikbeobachter, die das vielleicht vor 10 Jahren mal kritisiert haben, aber ihr sagen, es ist halt gewöhnt. So.
Und ich finde das dann wiederum erfrischend, wenn wir von Usern und die sind letztlich auch unsere User, zum Beispiel ja auch Gebührenzahler, darauf hingewiesen werden, hey, wir finden das ein Thema. Aber nochmal zurück zu dieser Unschärfe, dass gerade die CDU jetzt den Eindruck erweckt, man müsste da sozusagen Presserecht anwenden, weil das Journalisten seien, das sind sie nicht. Mich hat das ein bisschen erinnert an, wo wir so viel über den Jahrestag der Wiedervereinigung reden. Christoph Schlingensiefs Antwort auf die deutsche Wiedervereinigung war der schreckliches Blätterfilm, das deutsche Kettensägen-Massaker. Und es wurde darin behauptet, die Wessis gehen in den Osten mit Kettensägen und machen aus den Ossis Wurst. Wer da jetzt mit einem Kriterienkatalog für einen Sozialkunde-Leistungskurs Abitur dran gegangen wäre, hätte nichts verstanden. Mhm. Und das ist in der Tat eine Mischung aus Kunst, aus Selbsterstellung, aus Eitelkeit, aus Bullshit und aus Journalismus, die da vorgetragen wird. Und wir können dieser Form erstmal mit Respekt begegnen.
Ja, das stimmt.
Und also wir ringen.
Sie haben anfangs gesagt, dass wir häufig wahrscheinlich viele Sachen noch nicht verstehen. Ich habe das gemerkt, als ich zum Beispiel selber recherchieren musste, wer ist denn diese Marmeladenoma und auch ganz viele andere Namen. Als politischem Journalisten dachte ich dann auch, hätten die mir eigentlich schon bekannt sein müssen, als jemand, der sozusagen die Gesellschaft anguckt und stelle fest, da findet eine ganze Medienwelt statt, die ich gar nicht so richtig wahrnehme. Und gleichzeitig kann man das dann aber auch wieder umdrehen. Da entdecken auf einmal junge Leute eine Welt, die sie für unglaublich skandalös halten, wo man auch denkt, hey, beschäftigt euch doch mal ein bisschen damit. Vielleicht erklärt sich das ein oder andere.
Ja, das war ja jetzt ein denkbar massiver Aufruf dazu. Also ich habe heute Morgen noch gefunden unter dem Unter dem Namen, unter dem Link www.unterstütztmerkel.de, eine immer noch nicht abgeschaltete Homepage des Adenauerhauses, wo Influencer wie Kathy Hummels oder Hans Sapai, aber auch Leute wie Udo Walz, Thomas Anders, Dieter Thomas Heck und Rudi Gutendorf, also viele CDU-Influencer leben sogar noch, angeklickt haben, dass sie Angela Merkel-Dufte finden. Wenn das erlaubt bleibt, bin ich ja schon sehr beruhigt.
Ja, aber wo Sie gerade Frau Hummels erwähnen, die ja auch große Reichweiten hat, die hatte ja gerade einen Prozess am Hals, weil ihr jemand vorgeworfen hat, du machst die ganze Zeit Schleichwerbung auf deinem Instagram-Kanal und auf anderen Kanälen und sagst uns gar nicht, dass du dafür Geld kriegst. Das ist ein anderes Feld jetzt, aber da hat das Landgericht München aus meiner Sicht wirklich falsch entschieden, dass sie gesagt hat, ja, bei diesen Kanälen muss einem klar sein, wenn jemand so viele Follower hat, dass er dann nicht mehr komplett unabhängig und privater kommuniziert, sondern dass da Interessen dahinter stehen. Und diese einfache Forderung, ähnlich wie bei in der analogen Welt zu sagen, wenn irgendwo Werbung drin ist, schreiben wir Werbung rauf, wurde damit vom Tisch gewischt. Ich glaube, so ein paar Regeln, die wir haben, die vor allem der Transparenz dienen, also dass man deutlich macht, wer spricht, warum spricht er, gibt es möglicherweise Finanzquellen im Hintergrund, die das unterstützen, gibt es andere Motivationen, dass das so deutlich wie möglich wird, das muss für die Medienwelt, egal ob gedruckt, im Radio, im Internet einigermaßen gleich sein, oder?
Ja, der Vorwurf an Rezo, naja, das ist ja ein YouTuber und der verdient damit Geld, war ja auch sofort auf dem Tisch und Rezo musste dann fast verteidigend erklären, nee, guck mal genau auf die Seite, die Monetarisierung ist abgeschaltet. Also wenn bevor der Europawahl, also das heißt, es gibt keine Werbung, auch für sehr bedauerlich für ihn, 10 Millionen Klicks, keine Werbung, kein Geld verdient. Und die meisten, wir reden jetzt nicht über die Stars, die meisten kriegen da Pfennige von YouTube ausgeschüttet. Also dann könnte der Staat ja auch gleich umgekehrt sagen, hey, wer da so erfolgreich postet, sollte von YouTube ein höheres Share bekommen, damit da Journalismus gefördert wird. Denn wir alle wissen, die Zeitungen verrecken. Also wenn da jetzt neuer Journalismus entsteht, bitte, dann Fairness für die Urheber.
Ja. Wahrscheinlich spricht bei mir auch so ein bisschen Neid daraus, wenn ich sehe, was da für Reichweiten sind.
Ist
aber gut,
irre, oder?
Ja, es ist ja. Auch bedenkenswert, auch für uns alten Medienmacher. Ich nehme noch mal einen Gedanken des lieben Herrn Newstime auf. AKK, sagt er in dem Videoausschnitt, den wir gerade gehört haben, habe gute Chancen, die nächste Kanzlerin zu werden. Das ist vielleicht gar nicht mehr so klar, wie es noch vor kurzem schien. Ich zitiere mal das gute alte Medium Zeitung, die Rheinische Post, nämlich heute fragt, was ist eigentlich mit AKK los? Die beliebte Ministerpräsidentin, gewinnender Typ und seit Annegret Kramp-Karrenbauer CDU-Vorsitzende ist, das ist die Analyse, die da zu lesen ist, hat sie der politische Instinkt verlassen. Richtig?
Hatte sie einen, also ist Ministerpräsidentin des Saarlandes. Von der Reichweite und der Zahl der Schutzbefohlenen her ist es sowas wie Oberbürgermeisterin von Köln.
Es gab jemanden, der hat vom Landratsamt gesprochen. Dann gab es viel Ärger danach nach so einer Anna-Will-Sendung. Aber gut.
Ja, der Oberbürgermeister von Köln ist auch einmal der bedeutendsten historischen Bundeskanzler Deutschlands geworden. Also schließe ich alles nicht aus. Aber der Jump, noch nie im Kabinett gewesen zu sein, im Bundeskabinett und dann auf die Kanzlerschaft zu schauen, eigentlich offiziell wissen wir auch immer noch gar nicht, ob sie es tut.
Mhm. Ob sie was tut.
Auf die Kanzlerschaft zu schauen.
Meinen Sie?
Keine Ahnung, hat sie es gesagt?
Nee, aber das gehört ja auch natürlich ein bisschen zum politischen Geschäft, dass man darüber nicht spricht. Zumindest nicht mit Ihnen oder
also
mit mir.
Also was mich an Annegret Kramp-Karrenbauer irritiert, ist, dass sie in der Bild am Sonntag mit Karin Göring-Eckardt von den Grünen ein Interview gibt, mehr Quote, mehr Gendergerechtigkeit. Also da überholt sie die in diesem Punkt immer etwas behutsame Frau Merkel eher links. Dann ist sie bei migrationspolitischen Fragen, das findet sie plötzlich die wichtigste Priorität, obwohl inzwischen doch viele sagen, ey, können wir auch mal über was anderes reden in diesem Land, ne? Uns geht's gut, wie verteilen wir das, dass es uns gut geht? Und so schlingert sie hin und her und versucht gleichzeitig Merkel links und rechts zu überholen und in der Mitte ist nichts.
Mhm. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum man schlingert, weil man es verschiedenen Gruppen recht machen möchte oder weil man selbst einfach ein Schlingertyp ist und vielleicht selber gar nicht weiß, was man möchte. Haben Sie eine Vermutung?
Da kann ich ihr nicht in den Kopf gucken. Alle Volksparteien haben im Moment das Problem, dass sie so ihren Job als Kompromissmaschine nicht mehr richtig hinbekommen. Und die Kompromisse, die Frau Kramp-Karrenbauer auch im Angesicht... du brauchst, um eine Wahl zu gewinnen, einen programmatischen Vorschlag und eine Spitzenperson und eine Koalitionsperspektive. In Europa haben die jetzt nicht mal mehr eine Koalitionsperspektive. Mhm. Wer ist die Spitzenperson und was ist eigentlich die zentrale programmatische Aussage? Also in allen drei Punkten hat die Union... im Moment übrigens, ähnlich wie die SPD, schon lange ein Problem.
Mhm. Frage ist natürlich, ob diese Idee, ich meine, das war ja auch immer das Konzept der Volkspartei, dass man so im Prinzip ein schlingernder Laden ist, der viele mitnimmt.
Ja.
Ob das einfach an das Ende der Zeit gekommen ist und dass das jetzt auch die Union erreicht, was die SPD schon länger kennt.
Also eine Volkspartei, die CDU verbindet evangelische und katholische Christen, neoliberalen Wirtschaftsflügel, christliche Soziallehre wie Norbert Blüm. Die SPD verbindet Arbeiter, aber auch Künstler, aber auch Beamte, aber auch Angestellte, kleine Unternehmer. Und diese beiden sehr deutschen Volksparteien, die sind ja nicht ethnisch gemeint, Volk, sind Kompromissmaschinen. Und das heißt, eine große Koalition macht Kompromisse zwischen Kompromissen und Kompromissen. Mhm. Und das ist dann fader Haferschleim. Das mag politisch jeweils die Lösung sein, die allen am wenigsten schadet, aber das Publikum ist rigoros.
Insofern ist doch das, was wir erleben, vielleicht geradezu eine schöne Entwicklung, weil wir nämlich diesen ganzen Kompromissfindungsdiskurs wieder dahin verlagern, wo er idealerweise in der Demokratie stattfindet, nämlich ins Parlament. Also dass wir nicht vorweg diese ganzen Nivellierungsmaschinen haben, Volkspartei dergleichen, sondern dass man sagt, wir wählen euch, ihr setzt euch in bestimmten Konstellationen zusammen und dann habt ihr mal da eine Mehrheit und mal hier eine Mehrheit.
Eine verblüffende Erkenntnis, die Ihre These unterstreicht, ist, wenn ich mal so ungerecht bin, rechne CDU, CSU, AfD, Freie Bürger zusammen und rechne SPD, Grüne, Linke zusammen, dann hat sich in den letzten 50 Jahren beim Wahlverhalten nichts bewegt.
Das heißt,
Volk ist nicht, die Bevölkerung ist jetzt nicht etwa im politischen Amok oder verführt oder russisch oder rechtsradikal oder wie auch immer unterwandert, sondern es gibt eine etwas genauere Bestellung ab. Früher hat man halt alles beim
Generalunternehmer.
Bei dem einzigen Laden im Dorf, der hieß dann entweder CDU oder SPD, gekauft und heute ist da eine Ladenzeile.
Jetzt ist natürlich die Frage, ob die Ladenbesitzer dann noch die richtigen sind. Also wir haben über AKK gesprochen.
Ja.
Man könnte natürlich heute auch wunderbar über Andrea Nahles sprechen. Die muss gleich in 2,5 Stunden in die Fraktionssitzung. Das wird sicherlich auch keine schöne Sache. Es gibt ja nicht so richtig stark sichtbare Alternativen, aber ich nenne trotzdem mal zwei Namen. Es gibt auf der CDU-Seite Jens Spahn mit einem viel klareren Profil. Es gibt bei der SPD einen Kevin Kühnert, wo man sagen könnte, dadurch, dass er ja nicht mehr unbedingt so die Glucken sein müsste, die das alles zusammenhalten, wären eigentlich die Jungs mit dem klaren Profil vielleicht die bessere Wahl.
Also ich nutze jetzt mal die Gelegenheit schamlos aus, hier eine Verschwörungstheorie in die Welt zu setzen, so YouTube-Style. Wenn Angela Merkel lang genug durchhält, werden Stimmen in der CDU sagen, sie war ja doch die Beste.
Mhm.
Normal müsste man jetzt über die Nachfolge reden, einfach damit eine Kanzlerin Kanzler einen Amtsbonus hat, um anzutreten. Und jeder Tag, der vergeht, zahlt ein auf das Konto von Angela Merkel, die solche Fehler wie AKK nicht gemacht hat. Man müsste dann auch noch über Friedrich Merz reden, der ja zumindest die Öffentlichkeit zurzeit nicht scheut. Und bei Nahles, also wer jetzt so irre wäre, und von daher ist es von Frau Nahles ein guter Move, sofort Fraktionsvorsitzabstimmung jetzt. Wer jetzt so irre wäre, sie wegzuputschen als Fraktionsvorsitzende und dann in Perspektive ja auch als Parteichefin, der holt sich die Ohrfeige in Brandenburg, in Sachsen, in Thüringen, der ist im November im Eimer und dann wird der nächste gewählt. Also ich glaube, wer immer da putschen will oder Fronde führt, der wartet schön ab.
Noch.
Andrea, komm, hol dir die 3 Ohrfeigen noch und dann schmeißen wir dich raus.
Herr Küppersbus, ich habe was Schönes gefunden. Also wie Sie sich über die Wurfsendung freuen, habe ich mich früher immer gefreut, wenn ich Fernsehen eingeschaltet habe, als Sie Zack moderiert haben, das Politmagazin, erst im WDR, dann gab es das auch in der ARD und es gibt dieses schöne Buch, das ich in meinem Bücherregal gefunden habe. Bis hierhin vielen Dank. Moderation aus Zack. Ich habe darin auch was Spannendes Innerliches gefunden, ein Interview von 1994 mit Christa Sager.
Die Hamburger damalige Grüne,
Hamburger Grüne, damals auch Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Und die muss sich bei Ihnen dafür verteidigen, dass die Grünen erstmals in Nordrhein-Westfalen, in Gladbeck nämlich, auf kommunaler Ebene mit der CDU verhandeln über ein mögliches Bündnis und nicht wie automatisch bis dahin immer mit der SPD. Schwarz-Grün war damals auf so kleiner Ebene ein Aufreger. Es ist aus der heutigen Perspektive schon interessant, oder?
Ja, die Argumentation in Nordrhein-Westfalen war damals sogar auch aus heutiger Sicht possierlich. Die NRW-Grünen sagten, die SPD sei so unfassbar mächtig und so ewiglich an allen Pfründen und Töpfen, dass es eine Art von Dissidenz nach gerade sei, ein Akt des Widerstandes, wenn man dann mal mit der CDU zusammenginge. Mhm. So böse wäre die SPD gerne heute.
Dieses Argument, ja, das stimmt, aber es gibt ja noch kleine Hochburgen, oder vielmehr bis Sonntag gab es noch Hochburgen der SPD, in Bremen zum Beispiel, deswegen rufe ich das Thema auch auf. In Bremen gibt es nämlich heute erste Sondierung zwischen CDU und Grünen. Die SPD hat Bremen regiert seit 1946, 73 Jahre. Jetzt könnte man das ähnliche Argument hervorholen, auch aus grüner Perspektive. Es schadet wahrscheinlich nicht, selbst wenn man politisch der SPD vielleicht näher ist, dass man sagt, erneuert euch mal ein bisschen in der Opposition, vielleicht mal ein bisschen weniger Verfilzung, wenn es die denn gibt, und wir probieren es mal mit der CDU.
Nach dem, was man liest, scheint es bei den Bremer Grünen eine leichte Präferenz zugunsten R2G zu geben, also Rot-Rot-Grün. Auch wenn es, glaube ich, vor allen Dingen wieder in der Klimapolitik, autofreie Innenstadt in Bremen relativ bald und auch Verminderung der Abgasausstöße um Bremen drumherum und viele andere Themen mit der SPD schwierig wird. Manchmal denkt man, die SPD ist die einzige Partei, die wirklich noch an die Industrie glaubt. Also selbst die CDU ist da ja schon beweglicher geworden. Auf der anderen Seite ein Jamaika-Modell in Bremen. Ja, lass sie doch mal gucken.
Okay, aber da haben Sie jetzt heute auch nicht mehr so die Spitzenzähne oder sagen, da muss man sich irgendwie lagerkonformer verhalten?
Also diesen Marsch in die Mitte haben die Grünen schon vor langer Zeit angetreten. Für mich war ein zentraler Eckpfeiler, dass unter Außenminister Joschka Fischer die Grünen die pazifistische Politik aufgegeben haben. Das war so meine biografische Verbindung. Kriegsdienstverweigerer, schaut man in der Familie zurück, was der Krieg nicht nur an Täterschaft, immer das vorneweg, aber auch an Opfern in meiner Familie jetzt bedeutet. Das war meine Politisierung. Ich dachte, boah, das nie wieder. Und alle Ahnen sagten, ja Junge, da hast du auch recht. Ne? Und da waren die Grünen das Gefäß der Friedensbewegung und unter Fischer sind sie da ausgetreten. Von daher, ob man die jetzt so die Ökoliberalen nennen will oder die Volkspartei der Mitte, alles prima. Ich glaube, in Bremen haben sie schon regiert. Da ist das Ergebnis auch nicht ganz so 20-prozentig euphorisch. Überall sonst, im Nachhall der Europawahl, glaube ich, ein bisschen sind sie jetzt der Scheinriese-Turtur von Jim Knopf.
Ja, das heißt, je näher man kommt, desto kleiner wird er.
Erinnern wir uns mal an die Jamaika-Verhandlungen im Bund, wo das Ende des Verbrennungsmotors 2030 weggeschmissen, der komplette Kohleausstieg 2030 weggeschmissen. Also wenn die Macht näher kommt oder auch einfach nur der gute alte Sachzwang, dann können die auch nicht mehr luxurierend in der Opposition das Schlaraffenland fordern und dann werden die auch wieder ein bisschen kleiner.
Aber mit 20% plus kann man natürlich in Verhandlungen anders gehen als beispielsweise bei den Jamaika-Verhandlungen. Da sind die Grünen mit unter 10 reingegangen als kleinste der möglichen drei Parteien in der Konstellation. Also insofern hat das ja schon eine Funktion, wenn Wähler sagen, wir machen euch stark als Oppositionskraft, damit ihr dann Politik umsetzen könnt. Und ich meine, eins muss man den Grünen wirklich zusprechen, immerhin haben sie eine politische Agenda. Wir haben ja gerade über SPD und Union gesprochen, wo man eben sucht und sucht und sucht. Ja. Und klar, wenn man dann in Kompromissfindung geht, dann bleibt nicht alles übrig. Aber immerhin habe ich den Eindruck, bei den Grünen, sie wissen, was sie politisch wollen.
Vielleicht wegen dessen, was Sie am Einstieg gesagt haben, es dauert halt doch ein paar Jahrzehnte, bis eine Partei auch dieses vielgeschmähte politische Handwerk kann. Es geht ja nicht nur darum, luxuriierend aus dem Fenster irgendwie geile Thesen rauszuhauen und dann klatschen alle, sondern man muss das auch umsetzen können. Und da sind die Grünen in der Tat eine gewachsene Partei. Also man kann ihnen eine gewisse Umsetzungskompetenz zubilligen.
Heute mein Gast, Friedrich Küppersbusch, Journalist und Produzent von Fernsehformaten. Heute in Berlin, zweite Runde Klimakabinett, also der kleine Kreis innerhalb der Bundesregierung, der den Klimawandel stoppen soll. Klimakabinett klingt ein bisschen so wie Kriegskabinett, oder?
Ja, damit wird ja anerkannt, dass es eine Querschnittsaufgabe ist, so wie man zum Beispiel ja auch bei der Geschlechtergerechtigkeit sagt, das müssen alle Ressorts machen. Das kann eines ist dann eher ein Versteck für das Thema, als dass es wirklich was bewegen könnte. Und nun erst recht nach der Europawahl, dem verheerenden Ergebnis, und Svenja Schulze, glaube ich, ein bisschen, ja nicht die Sicherung durchgebrannt, aber sie hat gesagt, okay, wenn das Kanzleramt auf meinem Gesetzentwurf die ganze Zeit rumpennt, dann haue ich den jetzt raus ohne ein Okay von der Chefin. Und das hat ja schon gestern für schlechte Laune
gemacht. Ja, genau. Also das ist der politische Prozess, wie er eigentlich üblich ist. Eine Ministerin macht einen Entwurf, dann liegt er im Kanzleramt und erst wenn die einigermaßen nicken, dann darf der in die anderen Ressorts. Apropos Ressorts, wir können ja gerade mal kurz sagen, wer da heute zusammensitzt. Also zwei Sozialdemokraten, Svenja Schulze, die erwähnte Umweltministerin, Finanzminister Olaf Scholz, für den Fall, dass das Geld kosten könnte. Und dann Unionsminister Scheuer, Verkehr, Klöckner, Landwirtschaft, Altmaier, Wirtschaft. Gerade mit Blick auf diese drei Gestalten, würden Sie sagen, die haben den Ernst der Lage erkannt?
Also bei Herrn Scheuer ist ja inzwischen schon Legende oder allgemeines Image, dass keine Vorschläge kommen. Das wird auch von anderen kritisiert. Frau Klöckner für die Landwirtschaft hat vorgelegt, hat, ich kann das nicht beurteilen, ob es eine geile Idee ist, 40% der Baumaterialien durch Holz zu ersetzen, aber immerhin, da steht was auf dem Zettel. Herr Seehofer darf, glaube ich, auch noch vorübergehend reinschauen und hat schon mal ein Investitionsprogramm für die Bauindustrie aufgelegt. Man soll diese CO2-Ziele durch noch mehr Isolierung und Fassadendämmung erzielen und Industrie und Handwerker haben bereits gesagt, das ist aber mal eine gute Idee. Also von Reduzierung hat da keiner im Vorfeld gesprochen von den Ministern, die Sie genannt haben. Und das ist ja auch ein bisschen die Kernfrage. Ne? Müssen wir Verzicht üben oder sind wir weiter ein ingenieursgläubiges Volk, das sagt, da kommt so eine geile Technologie, mit der können wir alles weiter haben. Und auch noch Klimaschutz.
Genau. Und dazu kommt noch ein Problem. Ich habe es gerade gesagt, Ernst der Lage. Das ist natürlich in gewisser Weise schon eine Wertung. Die ist jetzt gestützt auch durch das Wahlergebnis in weiten Teilen. Also man hat gesehen, der Klimaschutz war ein wichtiges Thema für viele Wähler, allerdings eben auch nicht für alle. Und gerade wenn man sich zum Beispiel die ostdeutschen Wahlergebnisse anguckt, ich habe die Stimme des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer im Kopf, der halt sagt, er weiß gar nicht, wie er Politik machen soll, wenn einerseits das westdeutsch-urbane Publikum sagt, bitte mehr Klimaschutz und in der Lausitz die Dinge ganz anders aussehen.
Also ich komme aus dem Ruhrgebiet und wir haben gewisse Erfahrungen damit, so etwas zu überleben. Die Aufgabe steht ja in Nordrhein-Westfalen jetzt auch nochmal mit dem Braunkohletagebau an. Das Ruhrgebiet ist heute Bochum, Dortmund, Essen und drumherum Siegen, Münster, Bielefeld. Überall haben sie Universitäten. Wir sind immer noch 4,5 Millionen Menschen, obwohl es keine Kohle mehr gibt, so gut wie keinen Stahl mehr gibt, weil in den 60er Jahren ein Johannes Rau als Kultusminister sich hat auslachen lassen für, wir bauen jetzt für die Arbeiterkinder, für die Malocherkinder, bauen wir jetzt Universitäten. Ja, haha, du spinnst wohl, die können ja nicht mal lesen und schreiben. Also es ist, Politik kann da was bewegen. Ich glaube sogar, das war Raus erfolgreichste Strecke, trotz Bundespräsidentschaft und allem, dass er den Nagel in die Wand gekloppt hat und dass heute die Enkel von den Betroffenen, die ihre Jobs verlieren, eine tolle Zukunft haben.
Also visionäre Politiker.
Das ist ein also das so wegzuschmeißen, die Kretschmer, das passt mir halt nicht. Okay. Klar ist das schwer, aber das ist der Job.
Ich hätte einen Vorschlag, wenn wir jetzt in den Parteien diese visionären Politiker vielleicht nicht ausreichend finden. Man könnte ja mal drüber nachdenken, bei dieser Mammutaufgabe Klimaschutz, ob man so etwas wie eine Expertenregierung, zumindest Teilregierung einführt. Ja? Ich meine, die Italiener haben damit super Erfahrung gemacht in den 90ern, als sie gemerkt haben, oh, wir sind hier richtig am Ende, finanziell vor allem. Vielleicht würde das auch ganz viel entschärfen, wenn man dann zum Beispiel sagt, da sind dann die Klimaforscher mit anderen zusammen natürlich, die sagen, okay, jetzt kommt die CO2-Steuer und keine Partei ist damit belastet, dass sie dafür stehen musste.
Das österreichische Beispiel. Ich glaube, die Expertokratie ist ein feuchter Traum der Deutschen, weil sie Meinungsstreit nicht haben wollen und weil sie eigentlich, weil man mit einer Expertokratie einen gewissen autoritären Zug haben kann. Das knüpft an Frau Merkels alternativlos, so ist es, wir brauchen gar nicht streiten, so müssen wir es machen, an ihren naturwissenschaftlichen Zugang an Politik. Und als guter Demokrat muss man da dagegen sein. Wir müssen Streit aushalten.
Herr Küppersbusch, was machen Sie heute Abend?
Bin ich zu Hause, treffe meine Tochter und ich fürchte, wir bingen. Ich hoffe, wir bingen.
Fußball? Aber nicht, nein.
Ne, ist ja nix.
Doch, Europa League, Finale.
Spielt der BVB?
Nee, aber es spielt ein Ex-Dortmunder nicht. Wissen Sie warum? Das ist in Baku das Finale und
Mkhitaryan?
Ja, der sich nicht hintraut, weil er sagt, hey, am Ende verhaften die mich da. Fußball kann auch ganz schön politisch sein, ne? Also insofern, Sie gucken es nicht.
Viele meiner Freundinnen und Freunde sind ESC-Fans und ich habe damals schon wirklich einen dicken Strahl über den Zaun gekotzt, Entschuldigung, Mittagessenzeit, als man einem autoritären System einen Schlagerwettbewerb geschenkt hat, um zu zeigen, hey, dufte hier. Und gesagt, das nächste macht ihr 36 in Berlin oder wie. Also wenn Aserbaidschan sich so benimmt, kann man da solche Veranstaltungen nicht machen.
Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank für diese Einschätzung. Vielen Dank für Ihren Besuch hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Mir auch.